Heimkehr. Vorwort.
Wissen Sie, warum Sie sich nicht gut fühlen? Warum Sie sich abrackern und trotzdem keine Ruhe finden? Warum es abends etwas gibt, von dem Sie schon beim Zugreifen wissen, dass Sie es morgen bereuen? Warum Sie einsamer von einem Fest nach Hause gehen, als Sie hingegangen sind? Warum nichts lange trägt? Was Sie erreichen, hält ein paar Tage, dann brauchen Sie das nächste. Vermutlich halten Sie das Leben schlicht für kompliziert und es für normal, sich so zu fühlen, wie Sie es tun. Die Menge der Angebote bestätigt das täglich. Sie sollen gesünder werden, stärker, erfolgreicher, gelassener. Sie haben einiges ausprobiert. Es hat nicht gehalten. Geblieben sind der Druck, die Unruhe, die Sorgen, die Ihr Leben ständig begleiten. Aber worauf fußt dieses ständige Unbehagen? Stellen Sie sich einen Käfig vor. Sie sitzen darin, solange Sie denken können. Draußen laufen die Angebote vorbei. Sie festigen Ihre Überzeugung, dass der Käfig real ist und versprechen zugleich, den Aufenthalt angenehmer zu machen. Drinnen stehen ein Rechner und ein Telefon, das nicht ohne Grund Smartphone heißt. Klug ist daran das Gerät. Es unterhält Sie, hält Sie unter Spannung und weckt verlässlich das Verlangen nach dem nächsten Wisch. Das Verlangen, nicht das Wohlgefühl. Im Körper ist das zweierlei. An das Schloss geht keines der Angebote. Das wäre schlechtes Geschäft. Einen Schlüssel bekommen Sie auch von niemandem. Und das ist keine Verschwörung. Kaum jemand hat diesen Käfig je genau angesehen. Und wer ihn nicht sieht, sucht keinen Schlüssel. Dabei ist an ihm nichts naturgegeben. Er wirkt handfest und besteht doch aus nichts, was man anfassen könnte. Und doch spüren Sie, dass etwas nicht stimmt. Dafür haben Sie einen Sensor, von Geburt an. Nur hat man ihn Ihnen über Jahre abtrainiert. Jedes Mal, wenn das Unbehagen zu Ihrer Schuld erklärt wurde, zu Ihrer Schwäche, zu Ihrem Mangel an Disziplin. Ausgeschaltet ist er deshalb nicht. Er meldet sich weiter und fragt nicht, wann es Ihnen passt. Mitten in einer Feier, auf der Autobahn, im Aufzug. Mal als Kloß im Hals, mal als Panik um 4 Uhr früh, hellwach, ohne dass Sie sagen könnten, wovor. Dieses Unbehagen tut Ihnen alles andere als gut. So zu leben macht krank, messbar, bis ins Blut. Denn es gibt zwei Welten in Ihrem Leben und Sie stehen im Konflikt. Man sagt, es wohnten zwei Seelen in einer Brust. Es sind keine zwei Seelen, es sind zwei Welten. Und nur eine davon ist kein Fake. Die erste ist Ihr Wesen samt Körper. Sie ist wirklich und überprüfbar, und sie stellt Forderungen, über die sich nicht verhandeln lässt. Sie brauchen Schlaf, sie brauchen Bewegung, sie brauchen Menschen, denen sie etwas bedeuten. Bleibt das aus, nimmt Ihr Körper Schaden. Das ist keine Meinung, sondern ein Vorgang, den man messen kann. Die zweite ist die Welt Ihres Verstandes, von Ihrem ersten Tag an mitgeschrieben. Sie besteht aus Ideen, Vereinbarungen, Rangordnungen und Erwartungen, und sie muss mit der wirklichen Welt nicht das Geringste zu tun haben. Dass ein bedrucktes Stück Papier einen Wert hat, dass ein Mensch so viel zählt, wie er leistet, dass auswendig Gelerntes bedeutend macht, nichts davon steht in der Natur. Es sind Abmachungen, getroffen von Leuten, die längst tot sind, ohne sie zu fragen. Zwei Welten also. Eine, über die sich nicht verhandeln lässt. Und eine, die aus nichts als Verhandlungen besteht. Und hier wird es ernst. Je mehr Sie sich mit der zweiten gleichsetzen, desto mehr leben Sie mit Wesen und Körper in einer Welt, die es nicht gibt. Sie handeln dann nicht mehr nach dem, was Ihr Körper braucht, sondern nach dem, was eine Erfindung verlangt. Wohin das führt, müssen Sie mir nicht glauben. Sie können es besichtigen. Ein Planet, der zugemüllt wird, während wir über Ordnung im Wohnzimmer streiten. Rohstoffe, verbrannt für Dinge, die kein Mensch braucht. Und Herzlosigkeit überall dort, wo einer im Weg steht, gedeckt von einem Verstand, der für 100.000 Ausreden reicht. In diesem Buch fällt der Vorhang. Es zeigt, wie die beiden Welten miteinander verbunden wurden. So geschickt, dass die Verbindung unsichtbar blieb und nur ihre Wirkung übrig ist. Mangel, Schuldgefühle, Dauerstress. Und ein gewaltiger Markt, der ihre Beschwerden lindert und die Wurzel nie berührt. Denn die liegt woanders. Auf sie gibt dieses Buch eine Antwort. Eine einzige, umfassende. Sie werden dieses Buch am Ende nicht zuklappen und denken, nett gemeint, funktioniert bei mir nicht. Dafür ist es nicht gemacht. Sie haben lange genug funktioniert. Wer noch besser funktionieren will, findet Regale voller Selbstoptimierung. Nur heißt das Fach in Wahrheit anders, Käfiginsassenoptimierung. Davon bekommen Sie hier nichts. Auch keine Übung, die Sie 3 Wochen durchhalten und dann aufgeben. Dieses Buch verändert nicht Ihr Verhalten, sondern Ihren Blick. Sie werden verstehen, warum Sie gehandelt haben, wie Sie gehandelt haben. Auch bei den Entscheidungen, die Sie sich bis heute nicht erklären können. Sie werden sehen, woher Ihr Stress wirklich kommt. Mit Ihrem Terminkalender hat er weniger zu tun, als Sie denken. Und Sie werden auf das Menschsein blicken, wie von einer Anhöhe, zum ersten Mal von außen. Von dort wird auch klar, warum die ganze Welt der Selbstverbesserung an Ihnen scheitern muss. Nicht, weil Ihre Methoden schlecht wären, sondern weil sie auf ein Fundament baut, das bei den meisten Menschen fehlt. Glauben müssen Sie mir das nicht. Machen wir stattdessen eine Probe. Wie viele Menschen kennen Sie, die durch Kurse, Coachings, Webinare, Seminare und Ratgeber tatsächlich weitergekommen sind? Und gemeint ist nicht mehr Geld auf dem Konto. Gemeint ist mehr innere Ressource, mehr Gelassenheit, mehr Ruhe, ein Gefühl von Geborgenheit. Gehen Sie die Gesichter durch. Viele bleiben nicht übrig. Womöglich niemand. Ja, ich weiß, das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Das verkauft man uns gut. Dazu lösen wir viele Blockaden. Blockaden, die es gar nicht gäbe, lebten wir artgerecht. Und dann das Mindset. Glaubenssätze umschreiben, Gedanken manipulieren. Ich habe in 60 Jahren niemanden kennengelernt, dem das dauerhaft gelungen wäre. Kein Wunder, man arbeitet an der zweiten Welt, während das Problem in der ersten sitzt. Aber was, wenn das, was Sie als Wesen wirklich glücklich und dazu noch gesünder macht, keinen Cent kostet? Lesen Sie das noch einmal. Keinen Cent. Und achten Sie darauf, was dabei in Ihnen vorgeht. Bei vielen regt sich hier ein Widerstand. Was nichts kostet, kann auch nicht viel taugen. Dieser Gedanke ist Ihnen nicht selbst gekommen. Er wurde Ihnen beigebracht. In kleinen Sprüchen, die niemand hinterfragt, weil sie so vernünftig klingen. Was nichts kostet, ist nichts wert. Umsonst ist der Tod, und selbst der kostet das Leben. Nur Bares ist Wahres. Und nun ein Hammersatz. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Sprechen Sie den Letzten laut aus und hören Sie hin, was er behauptet. Geld schlägt Freundschaft. Wir sagen das mit einem Schulterzucken, als wäre es Lebensweisheit, und geben damit die Rangfolge zu Protokoll. Erst das Erfundene, dann der Mensch. Genau da beginnt der Untergang des Menschlichen. Die anderen Sprüche sagen dasselbe von der anderen Seite. Was ein Mensch ihnen gibt, ohne etwas dafür zu verlangen, Zeit, ein offenes Ohr um 2 Uhr nachts, hat nach dieser Rechnung keinen Wert. Kein Preis, kein Wert. Willkommen in Absurdistan. Ausgerechnet das Unbezahlbare trägt ihr Wesen. Ihr Widerstand von eben ist deshalb kein Charakterfehler. Er ist die Stimme des Käfigs. Und sie antwortet für sie, bevor sie nachdenken können. Von hier aus betrachtet, was verkaufen Ihnen die vielen Selbstoptimierungskurse für viel Geld? Übung im Durchhalten. Als brächte Ihnen jemand das Tauchen bei. Atemtechnik, Druckausgleich, Zeichen unter Wasser. Nur waren sie nie fürs Leben im Wasser gemacht. Die Kurse machen sie zu einem besseren Taucher. Aus dem Wasser holt sie keiner. Was sie an Land brauchen, kostet nichts. Womit wir bei einem Wort wären, das wir täglich benutzen und nie zu Ende hören. Wir sagen so leicht, etwas sei wesentlich und überhören, was mittendrin steckt. Das Wesen. Das Wesentliche ist das, was uns Wesen angeht. Alles andere ist Ausstattung. Und was unser Wesen braucht, ist erstaunlich wenig. Lesen Sie die nächsten Zeilen genau, denn wo diese wenigen Dinge unwichtig geworden sind, zahlen Wesen und Körper dafür. Nicht im übertragenen Sinn. Verbunden sein mit Menschen, denen man etwas bedeutet. Das eigene Leben in der Hand haben. Etwas können und gebraucht werden. Das erste davon ist das tiefste. Gesehen werden, gemeint sein, eine Antwort bekommen. Dazugehören, ohne sich dafür zu verbiegen. Damit ist die versprochene Antwort fällig. Warum fühlen Sie sich nicht gut? Weil Sie nicht dazugehören. Nicht als der Mensch, der Sie wirklich sind. Jetzt werden Sie einwenden, doch, ich habe Familie, Kollegen, Freunde. Dann prüfen Sie es. Nicht im Kopf, sondern an den Lagen, in denen es sich entscheidet. 3 Uhr nachts, Sie stecken fest. Wen rufen Sie an und wie lange überlegen Sie vorher? Ihr Einkommen bricht weg. Wer sagt, bevor Sie fragen müssen, komm her, das kriegen wir hin? Sie kommen aus einer Untersuchung, die Ihnen den Boden wegzieht. Wer sitzt beim nächsten Termin neben Ihnen, ohne dass Sie darum gebeten haben? Und die unbequemste Frage? Als es Ihnen zuletzt wirklich schlecht ging, wie viele haben es bemerkt, ohne dass Sie ein Wort gesagt haben? Meistens bleibt eine sehr kurze Liste. Oft bleibt niemand. Aber noch bevor Sie zu Ende gezählt haben, ist etwas anderes passiert. Sie mussten überlegen. Genau dieses Zögern ist die Antwort. Wo ein Mensch bedingungslos dazugehört, gibt es nichts zu überlegen. Und dann die Frage, die tiefer reicht als jede Notlage. Können Sie an Ihren Tisch mitbringen, was Sie verbergen? Das Gescheiterte, die Zahl auf dem Kontoauszug, den Gedanken, für den Sie sich schämen. Oder haben Sie längst gelernt, welche Teile von Ihnen dort nichts verloren haben? Ich weiß, wie das klingt. Dazugehören. Das soll die Entdeckung sein? Ihr Verstand zweifelt vielleicht, dass eine so einfache Antwort tragen kann. Ihr Wesen und Ihr Körper zweifeln nicht. Die Medizinerin Fan Wang von der Harbin Medical University wertete 2023 die Daten aus 90 Langzeitstudien aus, mehr als 2 Millionen Menschen. Die größte Auswertung, die es dazu gibt. Wer wenig Kontakt zu anderen hatte, trug ein um rund ein Drittel höheres Sterberisiko. Das frühere Sterben ist dabei nur das, was am Ende in einer Statistik auftaucht. Gelebt werden die Jahrzehnte davor. Und wie die aussehen, lässt sich im Blut nachlesen. Ein Team um den Neurowissenschaftler Jianfeng Feng untersuchte 2025 die Blutproben von 42.000 Menschen über rund 14 Jahre. Bei den Isolierten häuften sich genau jene Eiweiße, die zu Entzündungen und zu einer geschwächten Abwehr gegen Viren gehören, verknüpft mit Herzkrankheit und Schlaganfall. Im Alltag heißt das Schlaf, der nicht erholt, Infekte, die häufiger kommen und länger bleiben. Erschöpfung, gegen die kein Urlaub hilft. Schmerzen, für die kein Arzt einen Befund findet. Und die Schwere, die man Depression nennt. Das sind keine getrennten Pannen, es sind Äste desselben Stammes. Man weiß auch, was den Körper dabei am härtesten trifft. Die Psychologinnen Sally Dickerson und Margaret Kameny fassten 208 Laborstudien zusammen, in denen Menschen unter Druck gesetzt wurden. Ihre Auswertung ist bis heute der Maßstab. Am stärksten schüttet ein Mensch Cortisol aus, das wichtigste Stresshormon, wenn er vor anderen bestehen muss und es nicht in der Hand hat. Lesen Sie das noch einmal. Vor anderen bestehen müssen und es nicht in der Hand haben. Das ist keine Ausnahmelage, das ist die Beschreibung eines normalen Arbeitstages. Wir haben eine Ordnung gebaut, die auf Bewertung durch andere läuft. Und genau darauf antwortet der Körper mit Alarm. Nicht, weil sie zu empfindlich wären, sondern weil er die Lage richtig einschätzt. Ständig bewertet zu werden und nichts dagegen tun zu können, ist für ihn eine Gefahr. Damit klärt sich, warum das Echte keinen Cent kosten kann. Dazugehören lässt sich nicht kaufen. Egal, welcher Deal dranhängt. Der Deal ist selbst die Bedingung. Und bedingungslos wird das nie. Trotzdem wird damit gehandelt. Man verkauft ihnen das Dazugehören, indem man ihnen Angst macht, nicht dazu zu gehören. Nicht ohne dieses Produkt, nicht ohne jenen Abschluss. Nicht ohne, dass sie ständig etwas für andere leisten und sich so verhalten, wie man es von ihnen erwartet. Willkommen in der Welt der Verbogenen. Derer, die sich verkaufen, ohne es so zu nennen. Derer, die nie ankommen werden, weil die Liste der Bedingungen nie endet. Und genau deshalb träumen sie davon, endlich unabhängig zu sein. Ein Lottogewinn wäre nicht schlecht. Der Job könnte weg, den würden sie noch am selben Tag verlassen, wenn das Geld keine Rolle spielte. Damit stehen sie nicht allein. Nach der Gallup-Befragung von 2024 fühlen sich in Deutschland 9 von 100 Beschäftigten ihrer Arbeit wirklich verbunden. Die übrigen 91 gehen trotzdem hin. Nur, glauben Sie im Ernst, die Reichen und Schönen seien glücklicher als Sie? Es ist derselbe Käfig, besser möbliert. Oft steht dort mehr Druck, nicht weniger. Wer oben ist, wird ununterbrochen bewertet, und Sie wissen jetzt, was der Körper daraus macht. Dazu beginnt der Absturz aus größerer Höhe. Und weil es so weh tut, vor anderen bestehen zu müssen und es nicht in der Hand zu haben, will man irgendwann nur noch eines. Weg. Unabhängig werden. Das ist das große Zauberwort unserer Zeit. Und es hat 2 Ausführungen. Die erste haben Sie eben gesehen. Genug Geld, um jederzeit aussteigen zu können. Die zweite ist die gefährlichere. Niemanden mehr brauchen. Allein zurechtkommen. Dem Verstand in seinem Käfig klingt das großartig, denn der Käfig schirmt ja auch ab. Vor Zumutungen, vor Enttäuschungen, vor Menschen. Wer gelernt hat, mit dieser Einsamkeit zu leben, hält sie irgendwann für Freiheit. Das klingt nach Auszeichnung, meistens ist es eine Quittung. Denn niemand kommt als Einzelkämpfer zur Welt. Man wird es, nach dem 3. Mal, als man sich gezeigt hat und es zu Schmerzen führte. Irgendwann zieht ein Mensch die Schlüssel ab. Nie wieder. Für Wesen und Körper ist das eine Bankrotterklärung. Beide werden niemals Einzelgänger. Da können sie sich auf den Kopf stellen. Bleibt die Frage, wie kann das tiefste Bedürfnis des Menschen bei so vielen leer ausgehen? Weil die beiden Welten kurzgeschlossen wurden. Ihr Bedürfnis, dazuzugehören, kennt kein Wenn. Ein Säugling verlangt nach Antwort, ohne etwas vorzuweisen, und ein Sterbender tut es auch. Genau daran hat man die Erfindungen gehängt. Titel, Konto, Aussehen, Reichweite. Was ohne Bedingung gestillt werden muss, hängt seither an Bedingungen, die sich jemand ausgedacht hat. Sie dürfen dazugehören, aber erst, wenn sie liefern. Ein Grundbedürfnis auf Bewährung. Das ist die Falle, in der sie von Geburt an sitzen. Der schärfste Teil ist dabei nicht die Kette. Es ist das Vergessen. Wir halten Erfindungen, Definitionen und Vereinbarungen für Naturgesetze. Und wer eine Vereinbarung für die Natur hält, stellt nicht sie in Frage, sondern sich. Dabei sind es Übereinkünfte, und Übereinkünfte lassen sich ändern. Von dem Tag an, an dem wir die Rangfolge umdrehen, bekäme auch die Erde wieder Luft. Und nein, es geht nicht zurück in die Höhle. Es geht um ein Miteinander, das weiterträgt als ein Konsum, der immer neues Verlangen weckt, niemanden satt macht und außer Müllbergen nichts hinterlässt. Bis dahin gilt, Sie tragen an dieser Ordnung keine Schuld, nicht ein Gramm. Gebaut wurde sie über 10.000 Jahre, in Schritten, die niemand aufhielt. Sie waren bei keinem dabei. Als Kind haben sie gespürt, dass etwas nicht stimmt. Dann hat man sie eingenordet, und das begann früh. Das Kind, das aufessen soll, damit die Mutter zufrieden ist. Die schlechte Note, nach der es zu Hause still wird. Und die Stille ist die Strafe. Später der beiläufige Satz über den Nachbarssohn, der in Mathe so gut ist. Niemand muss hinzufügen, was gemeint ist. Kinder hören den zweiten Satz auch dann, wenn er nicht gesprochen wird. So wärst du richtig. Man nennt das Erziehung und Bildung. Ein guter Teil davon ist Einpassung. Auswendig lernen und aufsagen, wie eine Maschine. Was sie danach getan haben, war kein Fehler. Es war Überleben. Antreiben muss sie heute niemand mehr. Der Ring sitzt in ihrer eigenen Nase. Und sie führen sich selbst durch die Manege. Deshalb verbringen sie ihr halbes Leben damit, sich das Dazugehören zu verdienen. Der zurechtgelegte Satz, das Ja, das ein Nein war, der Gedanke im Bett, ob das vorhin richtig angekommen ist. Ein unsichtbarer zweiter Beruf, lebenslang ausgeübt und nie bezahlt. Was er im Körper kostet, lesen Sie in den Kapiteln bis in die Kraftwerke Ihrer Zellen. Die Belege dafür stehen hinten im Quellenverzeichnis. Damit ist auch klar, was dieses Buch nicht ist. Keine Esoterik, keine Glaubensfrage, kein weiterer Ratgeber. Es klagt auch niemanden an. Die meisten, die an dieser Ordnung mitgebaut haben, meinten es gut und kannten es nicht anders. Ich sitze auf keiner Kanzel, sondern auf demselben Stuhl wie Sie. Ich habe mich nur länger gewundert. Wer sich lange wundert, landet bei der Wunde. Mit dieser Wunde kann man zweierlei tun. Weglaufen, und dafür gibt es zwei Geschwindigkeiten. Die sanfte, an sich herumtricksen. Noch eine Methode, noch eine Routine, noch ein Kurs. Das lindert ein paar Wochen und lässt die Wunde, wo sie ist. Die harte, die eigene Natur abschaffen, härter werden, niemanden brauchen, betäuben. Der Versuch, den Rauchmelder auszubauen, statt das Feuer zu löschen. Oder man kehrt heim. Dafür steht dieses Buch. Heimkehr ist möglich. Denn die Regeln und Bedingungen, unter denen Sie und Milliarden anderer Menschen leiden, sind frei erfunden. Keine naturgegebene Wirklichkeit. Und was Menschen vereinbart haben, können Menschen ändern. Ihr Wesen ist nicht verloren. Es ist verschüttet. Dasselbe, das schon das Kind in ihnen ahnte, als es dachte, irgendwie ist das hier nicht meine Welt. Die Regeln sind erfunden. Der Schmerz ist echt. Sie dürfen ablegen, was sie müde gemacht hat. Was sie sich selbst antun, können sie auch wieder lassen. Und das Schloss vom Anfang? Es hält nur so lange, wie sie die Gitter für echt halten. Dieses Buch will sie nicht verbessern. Es will sie aus einer krankmachenden Selbstentfremdung heimkehren lassen. Sie sind nicht kaputt. Sie sind nur nicht zu Hause. Willkommen auf dem Weg nach Hause. Von ganzem Herzen, Andreas Matthes.